Preis dem Herrn. Lasst uns Platz nehmen. Heute spreche ich über die Rückzugsorte. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Da bin ich geborgen für Zeit und Ewigkeit. Sicher an deiner Seite, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du dich uns offenbart hast, dass du zu uns gekommen bist. Du bist für uns gestorben, du bist für uns in den Riss getreten und wir sind in deine Hände eingraviert und niemand und nichts kann uns aus deiner starken, mächtigen Hand reißen. Die Hand, die das ganze Universum hält, diese Hand hält auch unser Leben. Danke, Herr. Amen, preis Gott. Sichere Plätze. Wo gibt's hier absolute Sicherheit? Was gibt mir heute eine absolute Sicherheit? Was kann mir eine absolute Sicherheit geben? Dieser Frage möchte ich nachgehen. Geborgen sein, das ist, was die Menschen wollen. Ja, und Rückzugsorte für die Seele, allein mit Gott sein zu können, das ist das, wovon ich träume. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meditiere gerne, wo ich einfach mal mit dem lieben Gott ganz allein bin, wo ich mit dem Himmel spreche, wo ich mit ihm austausche, wo ich mal ganz weg bin. Das ist etwas Schönes, ganz weg zu sein. Ich weiß nicht, die meisten Leute verstehen nicht, so außer sich sein. Der Herr Jesus war auch so einer, der hat Gott gesucht, seinen Vater, und da heißt es, und er verließ die Stadt und ging an einem einsamen Ort. Der Herr Jesus hat oft an einem einsamen Ort mit dem Vater geredet, sich ausgetauscht, er hat sich neue Kraft geladen und neue Kraft sich geholt. Jesus war gerne an einsamen Orten. Deshalb heute nicht nur, dass wir in der Gemeinde sein sollten, sondern heute möchte ich mal über die Einsamkeit, über die Stille etwas sagen. Es ist so wichtig, allein sein mit Gott. Einfach nur mit Gott allein sein. Jesus sagt, wenn du ein Problem hast, geh in die Kammer, mach die Tür zu und schließe es sogar noch zu. Und dann rede mit dem Vater und der in das Verborgene sieht, der wird es dir öffentlich offenbaren und schenken und geben. An diesen einsamen Orten hat der Herr Jesus aufgetankt. Er lehrte dann die Jünger, wie man betet. Er sagte, schließ die Tür zu. Schließ die Tür zu. Weißt, der Teufel möchte zu uns kommen und uns versuchen, anfechten. Heb das Telefon ab und lass es daneben liegen. Lass nicht, dass du anklingelst oder schall dein Handy aus, dass du eine Ruhe hast und dann in Frieden mit Gott reden kannst. Immer wenn du etwas vornimmst, mit Gott zu sprechen, kommt der Teufel und versucht dich zu stören. Wie bei mir als junger Bursche, ich habe mein Zimmer gehabt, ich habe Tag und Nacht mein Fenster offen gehabt und da kam irgendwie eine Fliege rein und wir hatten so Blechlampe, Blechschirm und ich bete. Ich habe noch nie gemerkt, dass da was los ist. Ich bete, Herr, du bist gut, du bist wunderbar, du bist herrlich, ich preise dich, ich rühme dich. Und dann, zick, da war eine Fliege drin in der Lampe und du weißt, plötzlich wieder angeschlagen und dann bete ich und preise den Herrn, oh Gott, ich habe dich lieb und so weiter und dann wieder, zick. Habe ich gedacht, Menschenskinder, dieses Biest da stört mich am Beten. Und dann wieder, und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich war dann ein Benediktiner, dann habe ich einen Stuhl genommen und dann bin hochgestiegen, habe die Fliege verscheucht und dann habe ich meine Ruhe gehabt. Weißt du, wir müssen Ruheorte schaffen. Wir dürfen uns nicht stören lassen. Deshalb, auch wenn ich mal bete, wenn ich die stille Zeit habe, ich versuche schon meine stille Zeit in solchen Zeiten zu haben, wo nichts läuft, nachts. Aha, morgens früh, in aller Frühe, da wo ich mit Gott allein sein kann. Jesus lehrte, bete, suche nicht die Gemeinschaft von Menschen, sondern suche die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott wird in der Verborgenheit gesucht und erlebt und erfahren. Glaube ist etwas Intimes, wie Sex zwischen Mann und Frau. Sowas ist auch der Glaube, das Gebet, so Umgang, da geht es niemand was an. Da darfst du nicht gestört werden. Es ist nichts Öffentliches, sondern es ist zwischen mir und Gott etwas. Etwas ganz Hochpersönliches. Man muss Gott suchen. Weißt du, wenn man Gott sucht, so wie man Schwammern, wie man Pilze sucht. Weißt du, da muss man einfach so einen Riecher haben. Ja, wo ist Gott? Wo finde ich ihn? Herr, wo bist du? Gott ist nicht auf dem Rummelplatz. Und man wird seine Stimme nicht auf dem Marktplatz hören, heißt es von Jesus sogar. Obwohl er auf den Marktplätzen oft war und dort gelehrt hat. Aber er hat nicht geschrien, nicht gebrüllt, nicht. Er war nicht laut, dort war er nicht anzutreffen. Man kann nicht gleichzeitig den Boden angucken und die Decke angucken. Entweder das eine und das andere. Und so ist auch bei Gott. Man muss sich Zeit nehmen, entweder die Decke angucken und sagen, oh Herr, wie groß bist du, wie mächtig bist du, wie gewaltig bist du, alle Himmel können dich nicht fassen. Oder dann den Boden, die Erde. Man kann nur eins machen. Und deshalb Wir müssen, wenn wir Gott suchen, wenn wir unsere Seele entspannen wollen, einen Ruheplatz finden. Egal wo. Vielleicht, ich kenne Christen, die haben dann im Keller gebetet, andere haben am Dachboden gebetet, wo sie allein mit Gott sein können. Ja, oder sich im Schrank eingeschlossen und dann im Schrank mit Gott geredet, verstehst du? Wir sollen Plätze finden, wo kann ich mit meinem Vater allein sein? Wir können nicht beten. Weißt du, wenn wir darauf achten müssen, was kommt jetzt gerade, jetzt klingelt es schon wieder, oder jetzt leuchtet es wieder das Licht, verstehst du, jetzt ist wieder dran jemand im Internet, was weiß ich, wir können nicht darauf achten. Weißt du, wenn wir mit Gott reden, Gott will, dass wir uns Zeit nehmen für ihn. Und ja, er braucht sehr viel Zeit, damit uns niemand mit unseren Gedanken ablenkt und damit unsere Gedanken nicht so herumschweifen. So viele Christen in der Gemeinde, das habe ich festgestellt, und wenn ich so beobachte, und ich kann gut die Leute beobachten, dann verkaufen sie das Pferd oder das Auto und dann machen sie alles Mögliche und planen. Und sie wollen von Gott gesegnet werden. Wir müssen uns zuerst mal sammeln, uns auf Gott konzentrieren, uns Zeit für Gott nehmen und mal abschalten. Wir sollen zuerst mal, Martin Luther in seiner alten Bibel hat er geschrieben, wie lese ich die Bibel? Dann sagte, du musst alles abschalten, vergessen. Zuerst musst du beten, dass du hören kannst. So viele können nicht hören, was ich komme da von der Straße schnell drauf und dann keuche ich und schnaufe und so weiter. So kannst du Gott nicht begegnen. Da brauchst du zuerst mal eine halbe Stunde, bis du zur Ruhe kommst, bis dein Blutdruck runtersteigt. Ja, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir frei sind von dem ganzen Stress, von dem Ärger. Es ist besser, du gehst, wenn du Ärger hast, du kommst gar nicht in die Gemeinde, denn wir sollen ja mit Freude vor Gottes Angesicht kommen und nicht mit Stress und nicht mit Ärger, mit Streit und was auch immer ist. Gott hat seine Kinder immer wieder in einsame Plätze geholt. Moses wurde auf den Berg eingeladen. Komm, ich will dir begegnen. Mein Moses, komm her. Ich will dir dort die Gebote schenken. Ich will mit dir reden. Ich will mich dir offenbaren. Gott offenbart sich in der Einsamkeit. Wenn man Gott sucht, da braucht man Ruhe, braucht man Rückzugsorte, so eine Insel der Seligen. Wir haben so ein Kruse, verstehst du, wo ich ganz allein sein kann mit meinem Gott, wo mich niemand treibt. Auch der Freitag ist nicht da, verstehst du? Einfach, ich bin ganz allein mit meinem Gott, mit meinem Herrn. Eine Oase für die Seele. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn, aber meine Seele muss durchdrungen werden, ihr Leben. Wie im Garten Eden, gegen den Abend, in der Abendkühle kam der Herrgott herunter, dann tipp, 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 dann hört Adam schon und die Eva, oh, jetzt kommt unser Herr, unser Gott, unser König, und wir sollen jetzt Audienz mit ihm haben. Haben sich schnell frisiert, sich schön gemacht. Es gibt Geschwister, die begegnen Gott mal so, verstehst du? Du kannst Gott auch splitternackt begegnen, aber am besten ist, du frisierst dich, du machst dich schön, du schmückst dich, du bereitest dein Leben vor, damit du Gott wirklich begegnen kannst, in Frieden, in Ruhe, in Kraft und Gnade und Herrlichkeit. Gott will dir begegnen. Und zwar so, wie du einfach einem Prominenten begegnest. In aller Kraft, in aller Gnade, in aller Stärke. Du begegnest dem König, du fällst vor ihm nieder und du sagst, würdig, 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 Herr bist du, mein Gott, du König aller Könige, du Herr aller Herren. So, wenn wir Gott begegnen wollen, wir brauchen so einen Rückzugsort, dass der Kopf leer ist, dass das Herz leer ist, dass wir leere Hände haben, so wie wir gesungen haben. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Und dann kann Gott uns füllen, dann können wir auftanken, dann können wir was erleben. Gott sucht man ohne Anstrengung in Frieden und Ruhe. Und Gott ruhte am siebten Tag. Geschwister, und genau das ist es, Gott ruhte. Und deshalb, wenn wir Gott begegnen möchten, müssen auch wir Ruhe haben. Innere Ruhe, keine Hektik, kein Stress, keine blöden Gedanken im Kopf. Man kann Gott nicht in einer schlechten, negativen Gemütsstimmung finden. Gott muss in Ruhe gesucht werden, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und dann, wenn du Gott suchst ohne Streit, wenn du dich zankst und streitest mit deinen Nachbarn, mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Partner, ja, mit deinen Eltern, kann Gott dich gar nicht segnen. Gott segnet nicht in eine gespannte Atmosphäre, eine Atmosphäre der Ruhe, des Friedens. Und wie schön ist es, heißt es einmal in der Bibel, wenn Brüder, Männer und Frauen einträchtig beieinander wohnen. Gott segnet nicht, wenn wir in Unfrieden zusammenkommen, wenn wir Klagen haben, wenn wir uns beschweren, wenn wir Angst haben. Gott segne dich nicht in Stresssituationen. Moses war dort auf dem Berg und Gott begegnet ihm nach 40 Tagen Fasten und Gebet. Gott ist ein Gott des Friedens. Ja, am siebten Tag hat er Pause gemacht und er ruhte und wir müssen auch abschalten. Deshalb 6 Tage sollst du arbeiten, am siebten Tag sollst du dich auf Gott konzentrieren. Und am sechsten Tag oder siebten Tag, da sollst du überhaupt nicht mehr an deine Arbeit denken. Aber was machen die Leute? Wenn ich so manche Leute angucke, die nehmen einen ganzen Aktenordner nach Hause und erledigen das, was ja in der ganze Woche nicht erledigt worden ist. Der Sabbat, der Ruhetag, ist der Packesel der ganzen Woche. Ja, wir müssen, wenn wir zu Gott gehen, uns nach den geistigen und göttlichen Werten orientieren. Nicht nur arbeiten, schuften, schaffen, hamstern und was weiß ich. Nein, sich Zeit nehmen für Gott, für seine Seele und für seine Familie. Das ist so wichtig. So hat Gott angeführt und angeleitet. Der Sabbat sollte ein sein, dass man den Alltag abschaltet. Aber das können die Menschen gar nicht mehr. Die können nicht mehr abschalten. Da klingelt das Telefon. So alle paar Minuten guckt man, wer hat mich heute geschrieben? Wer hat mich angerufen? Wer hat sich gemeldet? Viele Menschen stecken so in einem Hamsterrad. Immer werden sie getrieben bis zur Erschöpfung. Und deshalb sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Ich will euch erquicken. Wir brauchen Ruheorte, wo wir uns zurückziehen, wo der Herr uns erquicken kann. Mir ist wohl in dem Herrn. Ich sehe so viele Menschen, die haben Burnout, die leiden. Ja, die werden sogar arbeitslos, die können nicht mehr weiterschaffen, die sind ausgebrannt. Warum? Weil sie in diesem Hamsterrad Satans drinstecken und treiben und werden getrieben, bis sie nicht mehr können. Was hilft gegen Burnout? Lass uns kurz nachdenken. Im Prediger Kapitel 7, Vers 16 heißt, sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit richtest du dich zugrunde. Prediger 7, Vers 16. Sei nicht zu religiös. Ich muss. Nein. Du musst gar nichts. Was wir gesungen haben. Ich brauche dich alle Zeit. Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich haben. Du kannst nicht nur immer geben. Was machen und was tun. Nein, du musst auch nehmen. Mal auftanken. Deine Batterie aufladen. Ja. Du musst die Gedanken, was da die ganze Woche über waren, verarbeiten. Sonst machst du dich kaputt. Die Seele braucht Ruhepausen, Ruheorte. Erkenne, dass du ein Mensch bist. Dass du immer wieder aufdanken bist. Du bist kein Roboter. Wenn du in eine Steckdose reinsteckst und dann schaffst du und arbeitest. Nein, du bist ein Mensch. Du musst immer wieder Pausen einlegen, Atem holen und dann sagen, ich muss nochmals mich auf den Herrn konzentrieren. Lade deine seelischen Akkus auf. Wenn du schwach bist, ja, dann greift der Teufel dich an. Immer wenn du erschöpft bist, wenn du nur noch auf Reserve fährst, dann abgehetzt bist, abgespannt und abgekämpft bist, dann der Teufel versucht dich. Guck mal wie bei meinem Herrn Jesus. Es hungerte ihn. Und dann kommt der Teufel, das sind Steine, er macht die Steine zu Brot. Immer wenn du Hunger hast, immer wenn du Bedürfnisse hast, wenn du keinen Frieden hast, dann greift dich der Teufel an. Pass auf. Deshalb ist es so wichtig, solche Pausen einzulegen, damit du mit deinen Kräften haushalten kannst, wieder neu auftanken. Mir ist wohl in dem Herrn. Entdecke diese wunderbare Erfahrung, dass deine Batterien wieder aufgeladen werden. Und jetzt kannst du wieder gehen. Die auf den Herrn hoffen und harren, die kriegen neue Kraft, die fahren auf wie Adler. Baue bewusst Atempausen ein in deinem Leben, dass du auftanken kannst. Lerne. Ja, wie überwinde ich meinen Burnout? Lerne, Nein zu sagen. So viele Christen sind nur, ja, ich mache das, ich komme, ich bin dabei. Aber du solltest Pausen machen. Ja, Nein zu sagen. Freundlich und nett. Dich soll niemand beherrschen und kontrollieren. Sonst brennst du aus und brennst durch bei dir. Lass dich nicht ausnutzen und ausbeuten für fremde Zwecke. Lass dich nicht irgendwie instrumentalisieren für irgendwie so einen Verein, für eine Kirche, für eine Organisation, für eine Partei, für die Gesellschaft. Ja, wir gehen für die Kröten auf die Straße, für die, was weiß ich, das Klima heutzutage wird für alles protestiert und für alles eingesetzt. Wenn du ausbrennst, wenn du dich verausgabst, dir dankt niemand. Kein Schwein wird dir danken, Entschuldigung. Dir wird niemand danken. Die sagen, na gut, Du wirst ersetzt dann, dann wird der Nächste nachgerückt, wie im alten Babylon, als sie den Turm bauten, in den Apokryphen heißt es, wenn einer vom Gerüst fiel, da wurde gleich der Nächste nachgerückt. Die warten schon, dass sie nachrücken. Dir wird niemand danken. Setze Grenzen für dein persönliches Leben, Bruder, Schwester. Und vor allem ins private Leben. Ich werde nie vergessen, als junger Pastor, ich habe die ganze Woche evangelisiert, gepredigt, Jugendstunde, Bibelstunde, was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Da kommt ein älterer Bruder zu mir und sagt, Bruder oder Pastor, heute Nacht habe ich von dir geträumt, der Herr hat zu mir geredet über dich. Und er hat gesagt, sag mal, was hat er gesagt? Und er fängt an zu weinen. Ein 80-jähriger älterer Bruder in der Gemeinde. Und dann fängt an zu weinen und sag ich, Otto, sag mal, was hat er denn dir gesagt? Und er sagt, Bruder, bist du nicht böse, wenn ich dir das sage? Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Ha, ihr habt's verstanden. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Die Hälfte meiner Gottesdienste, meiner Veranstaltung habe ich zusammengestrichen. Habe ich mal Zeit für mich genommen, für meine Familie und dann für Gott. Und ich konnte viel mehr produktiv sein, viel mehr leisten. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du machst so viel für den Herrgott. Gott will, dass er an erster Stelle steht. Aber wir müssen es körperlich, gesundheitlich und geistlich nicht uns aufreiben. Was nützt es, wenn du noch da bist, verstehst, und deine Familie ist auseinandergebrochen, deine Psyche ist kaputt, du bist ein gebrochener Mann, ausgebrannt, kannst gar nichts mehr. Nimm dir Zeit. Jetzt will ich noch ein paar praktische Beispiele zitieren. Nimm dir Zeit für dich, dass du Hobbys hast, dich entspannst, mach Sport, spiel Musik. Die meisten Leute können kaum Musik mehr spielen, kaum Instrumente. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit jemand in Neukölln beerdigt. Dann habe ich gefragt, immer, was kann ich da über diese Person sagen, als Redner. Was kann ich über diese Person sagen? Er war sehr musikalisch. Da habe ich gesagt, hat er Geige gespielt, hat er Klavier gespielt, hat er Akkordeon gespielt. Was hat er gespielt? Er war sehr musikalisch. Er hat Radio gehört. Verstehst? Und dann nennt man, er war musikalisch. Nur Radio hören, verstehst du? Das ist nicht musikalisch sein. Wenigstens die Mundharmonika nehmen und mit der Mundharmonika spielen. Das ist musikalisch sein. Nimm dir Zeit. Überprüfe deinen Tagesrhythmus. Und ich sage hier noch ein paar Gedanken nur gegen Burnout. Du musst Zeit nehmen für dich, für deinen Körper. Dein Körper ist kein Roboter. Irgendwann bist du verbraucht und dann zitterst. Und wir wundern uns, wo die ganzen Alzheimer herkommen. Ja, du zitterst. Ich werde noch ein paar Sachen sagen. Pass auf. Auf deinen Alltag. Dir wird das so gehen, wie du mit deinem Leben umgegangen bist. Und wir haben von Gott eine Verantwortung. Wer den Tempel Gottes, das ist unser Körper, verderbt, den will auch Gott verderben. In aller Liebe. Kann es noch so fromm sein. Und viele verderben ihren Tempel durch ihre Frömmigkeit. Sei ein Realist und kein Fantast. Spitzenleistung, das kann der Körper mal gebrauchen. Okay, du brauchst mal Tempo und mal Rasen und mal so einen Marathonlauf. Aber dann nimm dir Zeit, ja, dass du diese Jetlags, dass du diese Übermüdung überwindest, dich ausruhst, dass du mal vielleicht den ganzen Tag durchschläfst. Das kann ich mir nicht leisten. Doch, wenn du dann nachher im Krankenhaus liegst, dann musst du dir das leisten. Dann bleibt dir nichts mehr anderes übrig. Du hast ja nicht richtig gehaushaltet mit deinen Kräften. Jetzt hast du es, die Bescherung. Betreibe mit deinem Körper keinen Raubbau. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. In aller Liebe, was ich hier sage. Gott will, dass du dich immer wieder regenerierst. Du wirst erschöpft, du wirst schwach und so weiter. Aber Gott will dir wieder neue Frische schenken. Deine Jugend wieder, dass du wieder vorwärts gehst und wieder marschierst. Israel wurde bestraft. Die Juden kamen in die babylonische Gefangenschaft, nur weil sie die Sabbate nicht eingehalten haben. 70 Jahre mussten sie da am Euphrat verbringen. Und man zwang uns Lieder zu singen von Zion. Verstehst du, so singen sie nachher. Die sind 70 Jahre dort gewesen, nur weil sie die Sabbate nicht gehalten haben. Du musst nicht jetzt denken, dass ich bestimmten Tag jetzt anlege. Der Sabbat kann für dich Montag sein. Für mich ist meistens Montag zeitlang gewesen. Manchmal ist es Dienstag, wo nichts läuft, wo ich Ruhe habe, wo ich mich regenerieren kann. Bei anderen ist es der Samstag. Verstehst? Irgendeinen Tag, du sollst 6 Tage arbeiten und einen Tag pausieren. Und deinem Leben, ja, die Grenzen neu bestimmen. Was kann ich? Nimm Kurskorrekturen vor in deinem Leben. Sei nicht allzu gerecht und allzu weise. Und du machst dich zugrunde. Prediger Kapitel 7, Vers 16 nochmals. Du musst mit deinen Kräften haushalten, mal innehalten und nachdenken. Ist das wirklich alles Gottes Wille, was ich mache? Ist das wirklich das, was der liebe Gott von mir will? Nicht, was die Gemeinde und die Kirche und die Religion von dir wollen. Nein, was will Gott von dir? Sein Wille muss getan werden. Und wir beten dem Vater, unser dein Wille geschehe. Halte mal an. Hol die neue Kraft, neue Inspiration, ja, eine neue Vision. Ist das wirklich alles? Und ich bin Gott dankbar für mein persönliches Leben. Ich war sehr kritisch von Jugend an, als ich Christ wurde, oder bevor ich Christ wurde, kam zum Heiland, weil ich gemerkt habe, du hast alles Auto, du hast Mädchen, du hast alles, was du hast, brauchst und dir wünschst. Aber dann habe ich gefragt, ist das wirklich alles? Dann bin ich Christ geworden, habe Jesus gehabt in der Gemeinde, dem Herrn Jesus gedient. Dann habe ich auch mich immer wieder gefragt, ist das wirklich alles? Und heute frage ich mich immer noch, Johannes, ist das wirklich alles? Wir müssen uns kritisch unser Leben mal anschauen, von Zeit zu Zeit im Spiegel gucken, ist das wirklich alles? Und deshalb, ich will nicht keine große Kirche haben, Massenveranstaltungen haben, das könnte ich alles haben. Oder Weltreisen veranstalten, nein, ich möchte nur einfach mich konzentrieren und fragen, Gott, ist das wirklich alles für mein Leben? Lass dich nicht zugrunde richten. Gott will in deinem Leben den Stecken des Treibers zerbrechen, so heißt es in der Heiligen Schrift. Ein weißer Mann, also ein Europäer, ist in Amerika unterwegs, gerade ein paar Lastenträger, einige Indianer, und da gehen sie, der weiße Mann treibt, wir müssen noch bis heute Abend, bis dort und dort, bis zu dieser Fort oder Station kommen, wir müssen alles dran setzen, und der treibt, und plötzlich setzen sich die Indianer hin und bewegen sich nicht mehr von der Stelle, da sitzen sie da, und der weiße Mann sagt, schneller, schneller, weiter, aber die gehen nicht weiter. Was ist mit euch los? Sagte weißer Mann, du hast uns so getrieben, unsere Seele ist nicht mitgekommen. Und jetzt warten wir, bis die Seele mitkommt oder nachkommt. Und wir sollten auch warten, bis unsere Seele nachkommt und mitkommt. Und das ist, deshalb, du musst dich nicht wundern, warum viele Leute Alzheimer haben, Aussetzer haben, weil sie im Leben gejagt haben und sich keine Zeit für die Seele genommen haben. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Und irgendwann zahlen wir dir die Rechnung. Und dann ist es oft zu spät. Sorge dich um deine Seele, dass sie nachkommt. Hetz nicht in deinem Leben. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, was mir wichtig ist. Also suche Ruheplätze, Ruhezonen für deine Seele. Hetze nicht immer. Du musst nicht perfekt sein. Hör mir gut zu. So viele Menschen leiden unter Michelangelo-Syndrom. Du weißt nicht vielleicht, was es ist. Ich werde es dir erklären. Michelangelo-Syndrom, ja. Der Michelangelo war ein Perfektionist. Einfach, das steckt fast in allen Menschen drin. Perfektionist, etwas, wenn ich mache, mache ich vollkommen. Und der Teufel bringt die Menschen dazu, dass sie nicht der Sünde dienen, sondern dem Perfektionismus. Wir sind ein Pharisäer. Wir begegnen überall Menschen, so Perfektionisten mit dem Michelangelo-Syndrom. In der Kunst, in der Musik, ja, in der Religion auch sehr viel. Strebert hier einfach nur streben, streben. Und das werden sie am Schluss Autisten. Menschen werden Autisten am Schluss, wenn sie nur streben, streben, streben. Autismus ist eine Persönlichkeitsstörung. Ich muss beweisen, dass ich was kann, dass ich was bin. Eine gestörte Wahrnehmung der Persönlichkeit. Ja. Man, im Gehirn, da wird was falsch gestaltet. Ich muss beweisen, ich bin perfekt. Weißt du, das ist also eine Inselbegabung. Diese Autisten können nur etwas ganz Besonderes und das machen sie auch gut, das ist in Ordnung. Und unsere Gesellschaft bejubelt solche Menschen. Diese Menschen mit dem Michelangelo-Syndrom, das sind perfekte Menschen. Aber was nützt es, wenn die Gesellschaft dich bejubelt und du selber krank und krüppel wirst, keine Freunde mehr hast, keine Menschen mehr hast. Michelangelo hat keine Freunde gehabt, war ein einsamer, verbitterter Mann. Perfektionismus erzeugt Stress, Leute. Such dir einen Ruheplatz für deine Seele. Was? Perfektionismus macht dauerhaft einen unzufrieden. Auf lange Sicht, verstehst du? Im Augenblick vielleicht nicht. Perfektionismus raubt einem Menschen die ganze Freude, schränkt ihn ein, was auch immer ist, nimmt die ganze Spontanität aus deinem Leben, diese Unbekümmertheit und was auch sein mag. Man darf sich keinen Fehler erlauben. Ich muss unbedingt meinen Plan erfüllen, meinen Soll erfüllen. Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Gott ist nicht gegen die Fehler. Er lässt Fehler zu. Und Gott fördert sogar, dass du, dass ich, dass wir Fehler machen. Wir müssen aus Fehlern lernen. Und je mehr Fehler du machst, umso besser kannst du lernen und verstehen und so weiter. Niemand hat etwas gegen Streber, Perfektionisten. Die sind in unserer Gesellschaft willkommen. Die kann was. Die macht was. Auf die kann man sich verlassen. Prima. Im zaristischen Russland, da glaubte man, dass autistische Menschen ganz besonders von Gott begnadigt sind. Man nannte die Leute, ja, Skopsen. Es waren Leute, die autistisch waren. Da gab es fast eine ganz große Sekte dort in der zaristischen Zeit in Russland. Es waren religiös begnadigte Menschen, die ja was Besonderes lassen, die aufs Ganze gehen, sie geißeln, sich quälen, sich freiwillig isolieren, freiwillig entschieden sind, etwas zu tun. Und die Leute nannten in Russland diese Leute die heiligen Narren. Und die Welt, wenn die sieht, du bist ein Perfektionist, du kannst gar nichts, verstehst du, aber du machst das, was du machst, genau hundertprozentig. Geistliche Narren. Ich habe in Heilbronn ein Mädchen gehabt in der Gemeinde. Birgit hieß sie. Sie war am Sonntag im Gottesdienst, ja, das war sie. Aber sie hat mit 1,2 das Abitur gemacht, wurde ausgezeichnet in der Stadthalle. Die Leute bejubelten sie. Und dann kommt sie zu mir. Und ich wollte sie gratulieren. Fängt sie an zu plärren. Sagt, Bruder, mach du das. Ich habe 1,2 in Abitur. Ich bin so vollkommen so perfekt, aber ich habe im Leben versagt. Wenn ich meine Freundinnen angucke aus der Gemeinde, die Mädels, die haben Freund, die machen Freizeitgestaltung und ich habe nur gebüffelt. 1,2. Was nützt dir 1,2 in Abitur, wenn du im Leben versagst? Bist vielleicht auch so ein geistlicher Narr. So wie diese Leute dort in Russland, sie sind im Winter im Barfuß gelaufen, in Lumpen gelaufen, sie haben ja alles über den Haufen geworfen, die heiligen Narren. Komm zur Ruhe, komm runter. Autismus ist eine Krankheit, für die es fast gar keine Heilung gibt. Der französische Schriftsteller Stendhal, der hat es mal beobachtet, 1817 zum ersten Mal entdeckt, in Florenz hat er Leute beobachtet, ja, Michelangelo und all die anderen, die dort gelebt haben. Wenn die Leute diese Gemälde, die Bilder, die Skulpturen angeguckt haben, die waren verzückt. Die waren dann irgendwie in Schockstarre, verzaubert. Wie hat er das gemacht? Was hat er aus diesem Stein dort geschaffen, diesen Klotz da, diesen wunderbaren jungen David? Wie hat er das gemacht? Stendhal empfahl diesen Leuten, die diese Krankheit hatten, Autismus damals oder das hieß nicht damals, einfach diese komische Krankheit, was die Leute so entzückt waren, verwirrt waren, durcheinander waren, hat er gesagt, das Beste für diese Leute ist, die sollen Florenz sofort verlassen, weil die Menschen haben sich dort an den Gräbern von den großen Künstlern und ja, den großen Meistern sich aufgehalten. Ha, wunderbar. Insbesondere Frauen, als wenn sie sogar Orgasmus erleben würden, so waren sie dort ergriffen, so standen sie da in Florenz. Und er glaubte, Stendhal glaubte im Ernst wirklich, die Leute sind im Kontakt mit toten Geistern. Die toten Geister hätten sich ihrer bemächtigt. Und dass sie dann anfangen zu schwärmen, ja, und alles vergessen haben. Nur noch der Künstler. Dieses Stendhal-Syndrom, wie er bekannt ist, oder in der Neuzeit Asperger-Syndrom. Ich würde das Michelangelo-Syndrom nennen und so weiter. Wird durch die Kunst ausgelöst. Was hat der draus gemacht? Und dann fantasiert man und man ist begeistert. Man verliert den Verstand am Schluss. Erstaunlich ist und so weiter, dass vor allem alleinreisende Frauen nach Florenz gefahren sind. Und er sagt, die sind besonders dort gefährdet. Dieses Syndrom ist nicht nur in Florenz gewesen, sondern auch in Venedig wirst du antreffen und auch in Rom und auch in Jerusalem. Ich bin in Jerusalem, dann spielt einer vor der Klagemauer in der Nähe von der Klagemauer, er spielt auf einer Harfe, grünen Mantel, eine Krone aufgesetzt. Ich bin die Reinkarnation vom David, König David. Ich bin David, eine Erscheinung von David. Er hat ein David-Syndrom. Verstehst? Und wie Leute kriegen ganz schnell irgendwelche Syndrome. Aus der Geschichte weiß man, dass dieses Syndrom ja nur ein kleiner Abschnitt ist im Leben, aber trotzdem haben sehr viele Künstler gehabt. Ich denke, und ich werde jetzt Namen aufzählen, vielleicht schnallst du ab. Und die haben alle diesen Michelangelo-Syndrom gehabt oder Ausberg-Syndrom gehabt. Einfach die Geleise, die haben alles vergessen. Der Beethoven, Bruckner, Einstein, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Carl Jung, all diese Namen, verstehst du, die haben so ein Syndrom gehabt. Ich muss was Besonderes leisten. Franz Kafka, Abraham Lincoln, Marilyn Monroe, Mozart, verstehst du, da steckt was drin, aber nur noch dafür gelebt, nur noch dafür gestorben und sich sogar umbringen lassen. Friedrich Nietzsche war auch so einer, Van Gogh, George Washington, ja, sogar Hans Asperger selber, Alfred Hitchcock, Bob Dylan, so viele Leute. Sie haben dieses Syndrom in sich gehabt. Ich muss was beweisen, ich kann alles was und ich bin was und ich bleibe was. Michael Jackson war auch so einer, der sogar seinen Körper verstümmelt. Er dachte, er ist nicht schön genug, nicht fit genug. Wenn man nicht aufpasst, macht dieses Syndrom macht einen krank, pervers, abartig und komisch. Wie der Michael Jackson, ja, diesen Perfektionswahn. Ich muss was Besonderes leisten. Leute mit diesem Syndrom sind nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen und der Realität. Die leben irgendwo in einer Ekstase. Nur noch die Arbeit. Michelangelo ist nicht einmal mehr runtergestiegen vom Gerüst, als er was gemalt hat oder was gemacht hat. Das ist mein Leben. Nein. Dein Leben ist nicht die Kunst und nicht nur die Arbeit und nicht nur die Gemeinde und nicht nur das und nicht nur das. Du solltest auch Zeit für dich selber nehmen. Sie leben nur noch für irgendwelche himmlischen Empfindungen, für leidenschaftliche Gefühle. Die meisten Leute findest du in der Kunst, in der Religion, in der Musik und so weiter. Und sie fangen an mit Übertreibung. Übertreib nicht, hat hier der Prediger gesagt. Bleib normal. Und das Ergebnis ist es, Geschwister, Krankheit. Das Ergebnis ist, dass man Herzrasen hat, Schwindeln, Verwirrung, Halluzinationen, dass man nachts nicht schlafen kann, dass man sich selbst kasteit am Schluss oder dass man wenig Freunde hat, weil man nur noch das eine sieht, nur noch sich sieht und nur noch ich. Das Typische für dieses Syndrom ist, dass man keine Kommunikationsfähigkeit mehr besitzt. Man lebt wie im Rausch in einer Traumwelt. Ja, man will sich nur selbst verwirklichen. Alle anderen Interessen werden ausgegrenzt. Man konzentriert sich nur auf das eine. Auch unser Gretel da, die fürs Klima jetzt kämpft, verstehst du, ist auch autistisch. Ja. Nur noch das. Dann weinen sie sogar, wenn man das nicht erreicht, was man sich wünscht. Dabei sind viele Menschen sich selbst ein Hindernis und merken das nicht einmal. Sie suchen immer die Schultern woanders. Die Politiker, die machen das nicht. Die lassen da, was weiß ich, das Klima versauen. Da helfen auch keine Medikamente, auch kein Gebet. Hör mir gut zu. Da helfen auch keine Medikamente und kein Gebet. Diese Menschen sind Sklaven ihres Egos, ihres Ichs. Sie dienen dem Teufel. Egal was sie machen, egal was sie machen. So wie dieser Teufelsgeiger, Paganini, verstehst du? Wurde mal kritisiert, wurde mal verletzt und du weißt, und ich sag dir, woher kommt Autismus und woher kommt diese ganze Seuche? Der wurde mal verletzt. Der als junger Student, Musikstudent, da spielt in der Kneipe so für ein bisschen Geld, da sitzt ein reicher Geschäftsmann und sagt, du, ich gebe dir einen Gulden, dass du mit diesem Gepiepse aufhörst. Und er sagt, was? Geht nach Hause, meine Musik ist ein Gepiepse. Und so begann seine Geschichte mit Paganini, diesem Teufelsgeiger. Und dann spielt er irgendwo in einem Kreis und da reißt eine Seite, die zweite Seite, die letzte Seite und spielt nur noch auf der einen Seite. Und Leute applaudieren, was der alles jetzt kann. Und dann mit Liebe hat er immer wieder in anderen Konzerten die Seite reißen lassen. Man konnte schon warten, bis die Seite da reißt. Aber solche Menschen nennt man dann Teufelsgeiger. Was weiß ich? Da helfen keine Medikamente. Ihnen geht es nur um eins, sich selbst zu verwirklichen. Das wahre Problem, sie haben keine Ruhe. Sie werden getrieben von einer Macht. So wie dieser Ludwig von Bayern hat sich einen Spiegelsaal angeschafft und einbauen lassen mit 50 Spiegeln, dass er sich von allen Seiten betrachten kann, wie er da aussieht. Verstehst du? Von allen Seiten. Er hat sich selbst bespiegelt, sich selbst beweihräuchert. Solche Menschen mit diesem Michelangelo-Syndrom sind nichts anderes wie selbstsüchtig. Es ist schlimmer wie eine Droge, die man nimmt. Man will sich nur verwirklichen. In der Literatur finden wir immer wieder, das als Narzissmus wird bezeichnet, diese Selbstliebe, Selbstverliebtheit von allen Seiten. Ja? Wie sehe ich hinten, wie sehe ich vorne, wie sehe ich da und wie sehe ich da aus. Manche betreiben eine regelrechte Selbstbeschauung und ja, aus dieser Selbstbeschauung werden sie immer kränker und ungesünder, weil sie keine Widerstandskraft haben, nur ich und mein, und die loben mich nicht und die anerkennen mich nicht. Ja, und dann nimmt man sich das Leben, weil man keine Anerkennung findet, wie der Van Gogh. Hat nur gezeichnet am laufenden Band und keiner hat die Bilder mehr gekauft und ist an sich selbst verzweifelt. Geistlose, gottlose Selbstbeschauung führt immer zur Verzweiflung. Man findet immer, ja, bei mir ist was nicht in Ordnung, ich muss dann weiter was machen, dann verstümmelt man sich selbst. Zu starke Selbstbeschauung führt zum Selbstmitleid, zu einer starken Konzentration auf mich selbst. Finde einen Ruheplatz. Nicht nur in mir, wenn so wie Buddhisten und Hindus meditieren, ich zurück ausatmen, einatmen, was weiß ich, entleeren. Nein, wir sollen voll vom Heiligen Geist werden. Das ist, was die Bibel lehrt. Ein gesunder Mensch weiß kaum, ob er einen Magen hat, eine Leber oder eine Niere. Das weiß er nicht. Das funktioniert einfach. Irgendwie ist es da. So, du musst doch nicht ganz besonders da alles genau untersuchen. In 2. Timotheus Kapitel 3 hat Paulus geschrieben über die Endzeitmenschen. Das sind die Leute von heute im 21. Jahrhundert. Da heißt es, sie beziehen sich alles auf sich selbst. Sie fordern alles von sich. Ja, sie nehmen alles nur für sich in Anspruch. Egoisten, Egoismus. Gott will nicht den Verstand und Gott will nicht deine Fähigkeiten. Hör mir gut zu. Er will dein Herz haben. Und dein Herz will er haben, nicht nur deine Fähigkeiten. Viele Menschen sind Heuchler. Sie spielen sich was vor. Ich leiste, was ich bringe, was ich produziere, was. Ja, du wirst angehimmelt. Du bekommst Preise, sogar vielleicht den Nobelpreis. Aber das ist nicht, was dich glücklich macht. Die meisten Christen, und ich spreche jetzt ganz bewusst zu Christen, geht es letztlich nicht um Jesus, auch in der Gemeinde, in der Kirche. Sei nicht so religiös. Denen geht es nicht um das Reich Gottes. In der Bibel heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Da geht es um ganz was anderes. Da geht es nicht um die neue Schöpfung über welche Gotteserfahrung und so weiter und auch nicht über Gott. Diese Leute leiden auch als religiöse Menschen unter Michelangelo-Syndrom und die stehen sich selbst im Weg. Ich bin nicht vollkommen. Mir fehlt noch so viel. Nein, gewiss, ich brauche Jesus. Ich muss Jesus immer haben. Das ist wahr. Und ich bin nicht vollkommen und kein Mensch ist vollkommen. Aber dann, dass man sich an sich selbst verzweifelt, ich bin nicht vollkommen. Und der größte Feind, das ist nicht der Teufel, das sind nicht die Leute draußen, nicht die Amerikaner, nicht die Russen, die Chinesen, das bist du selbst. Der größte Feind bist du dir selbst. Du kannst dich selber nicht leiden, dass du so viele Fehler machst. Sie können sich selbst nicht annehmen, so wie sie sind. Da müssen sie sich parfümieren und, was weiß ich, sich anders verstellen. Sie müssen ständig ihr Gesicht ändern, ihr Image, ihr Äußeres verstellen. Und da schaden sich die Menschen sich selbst. So wie der Michael Jackson. Da schnipselt er sich selbst. Verstehst du? Das ist das Endergebnis. Ich bin nicht schön genug. Verstehst du? Gott hat jeden Menschen schön gemacht und jeder Mensch ist schön und wunderbar. Und sie müssen ständig, ja, sich selbst irgendwie Schaden zufügen und zerstören sich selbst dabei. Gott will, dass du dich entfaltest. Mit dem Perfektionismus der modernen Gesellschaft hier unserer Tage, da ruinieren sich die Leute selber, machen sich selbst fertig. Sei nicht zu religiös. Als Beter, Asket oder was auch immer ist. Ja, du bist selbst ein Problem. Löst das Problem auf anderweitig. So viele Menschen schießen ihre Eigentore und dann wundern sich, warum geht es mit meinem Leben bergab? Sie halten sich nur bei sich selbst auf. Das Michelangelo-Syndrom Ja, das ist einfach nur die Selbstfixierung, wie dieser Ludwig von Bayern. Einfach oben, versteht, der hat überall Spiegel in seiner Halle gehabt, 50 Spiegel. Und viele scheitern, weil sie selbst, ja, über ihre eigenen Füße stolpern. Sie haben ein instabiles Selbstwertgefühl, woher auch immer. Vielleicht sind sie nicht anerkannt worden, vielleicht haben die Eltern ihn nicht angenommen, vielleicht waren sie ein Findelkind. Ja, kann so vieles als Ursache sein. Sie verfolgen eine selbstbehinderte Strategie, selbstbehindernde, sie leben einfach ein selbstbehinderndes Leben. Aber ich bin nicht gut, ich bin nicht vollkommen, mir fehlt noch so viel. Und ich sage dir eines, es gibt so viele Märtyrer des Stolzes, so viele Märtyrer des Stolzes, der Selbstgerechtigkeit. Ja, ich muss allen Menschen helfen, der ganzen Welt, wenn du nicht hilfst. In der Schweiz gab es ein Lied, bin ich eine Bank, bin ich ein Hotel? Verstehst du, was bin ich denn, verstehst du? Du bist es nicht. Du kannst nicht der ganzen Welt helfen. Du kannst gerade dem helfen, was vor der Tür da steht. Viele sterben schon als Märtyrer. Gott hat ihren Tod gar nicht gewollt, dass sie sich aufopfern fürs Vaterland und Gott. Und sind umsonst gestorben. Guck mal die großen Kriegsgräberanlagen. Und über diese Märtyrer lacht der Teufel und sagt, ja, sei dumm genug. Sie stehen sich selbst im Weg, deshalb suche einen Ruheplatz. Du musst nicht alles machen, du musst nicht alles tun, du musst nicht überall dabei gewesen sein, du musst nicht alles gesehen haben. Michelangelo-Syndrom ist, ja, dass ich jemand was beweisen will. Auch Gott, ich muss Gott beweisen, ich liebe ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Nein, das ist nicht, wo du dann auftrumpfen musst. Gott, du musst sehen, ich bete 7 Stunden am Tag und ich predige, was weiß ich, wie viel und was. Das ist, du musst Gott nichts beweisen. Gott weiß, was für ein Gebilde du bist und was für ein Gebilde ich bin. Du musst Gott nicht beweisen, dass man gut ist, dass man was kann, dass man was ist, dass man was hat. Und wie geistlich ich bin. Oh, ich bete in Sprachen und juble und jauchze und was weiß ich. Michelangelo-Syndrom ist in der Religion ganz stark verbreitet, dass man sich selbst überfordert. Ich kenne Leute hier in Berlin. Oh, wir müssen viel mehr beten, Leute. Nachts um 12 Uhr wird der Wecker gestellt, um 3 Uhr wird der Wecker gestellt. Immer wieder zum Nachtgebet. In den Klöstern passiert das auch. Selbstkastration, halt gerade diesen spinnenden Leuten dort, diesen Skopfen, ja, die Leute haben sich selbst kastrieren lassen. Die sind heiliger, die haben keine sexuellen Versuchungen mehr. Sogar dieser Kirchenvater Tertullian ließ sich selber kastrieren, damit er nicht mehr angefochten wird sexuell. Und das hat er sogar noch Feuertaufe genannt. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Ja, das sind einfach verirrte Menschen. Gott sagt, komm runter. Komm runter. Gott dienen ist etwas ganz anderes als so eine fromme Droge, so ein religiöser Rausch oder frommer Zeitvertreib. Gott dienen ist, wandle mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Ja. Gott dienen ist mehr als nur ein paar schöne, gesegnete Stunden und Augenblicke zu haben. So Kunstgenoss. Als ich mal im Louvre war, das hat mir eine Frau erzählt, die da war, die steht schon den ganzen Tag da und bewundert das Bild und kommt gar nicht mehr weg. Die guckt und die träumt, als wenn sie in Nirvana und im Rausch wäre. Du wirst erleben, überall gibt es diese Menschen, die nur diesen Michelangelo-Syndrom haben. Ach, wie hat er das gemacht? Wie hat er das geschaffen? Wie ist das so geworden? Gott dienen ist eine persönliche Erbauung, dass Gott zu einem redet, dass du ein Rema-Wort bekommst, es ist ein inneres Reifen, ist, du wächst und du merkst nicht einmal, dass du wächst. Siehst du, wie das Gras draußen wächst? Ja, wenn der Frühling kommt, ein bisschen Regen kommt, es wächst von selber. Und eigentlich wir als Kinder Gottes, wir wachsen von selber. Ja, wir werden vollendet, unser Charakter wird entwickelt. Menschen mit einem krankhaften Michelangelo-Syndrom, sie überschätzen sich ständig und dann hängen sie drum. Ich habe es doch wieder nicht geschafft. Ich habe es doch wieder nicht geschafft. Und diese Art von Leuten, die vergöttern sich nur selbst, die wollen wie Gott sein, das hat der Teufel erzählt. Ah, Eva, ihr werdet sein wie Gott, aber man wird nicht wie Gott, ohne Gott. Und die bekommen von sich selbst nicht genug. Immer Höchstleistung, Höchstleistung. Goethe schrieb 1786 aus Rom, als er dort besucht und die Dinge von Michelangelo angeguckt hat. Ich bin so vom Michelangelo eingenommen. So eingenommen. Gewisse Menschen, ganz besonders, sie sind dann von solchen Typen eingenommen. Ich bin so begeistert. Ja, der hat sich selbst versucht zu verwirklichen. Und hat, ja, seinen Fingerabdruck und so weiter zurückgelassen. Schön und gut. Aber was hat er von seinem Leben gehabt? Was hat er von seinem Leben gehabt? Heute rede ich über die Selbstschädigung, Selbstzerstörung und Selbstbehinderung. Geschwister, wir sollen einen Platz suchen und einen Platz finden, wo wir uns nicht mehr selbst verstümmeln. Wo du so sein darfst, wie du bist. Auch in vielen Gemeinden ist das gar nicht der Fall. Als ich dann in eine Gemeinde, also als junger Christ hineinkam, dann haben sie mir gesagt, du musst jetzt deine Koteletts wieder ein bisschen kürzer schneiden, du musst das wieder machen, du musst das wieder machen. Da muss ich so viel an mir verändern. Ich wollte ja Gott gefallen. Verstehst? Und man hat mich in eine Schablone gepresst. Du musst so sein, du musst sonntags mit der Krawatte zum Gottesdienst kommen und einen dunklen Anzug. Ja, weißt du, wir sollen so sein, wie Gott uns geschaffen hat, wie viel Geld wir haben und was, egal was es ist, wir sollen uns verwirklichen. Und ja, und nicht irgendjemand kopieren. So viele Menschen werden als Originale geboren und sterben als Kopien. Schau doch die Leute an. Und dann, wenn du es nicht schaffst, sie selbst zu bestrafen. Verstehst? Das sind diese Geißler. Es gibt Leute, eine ganze Bewegung in evangelikalen Kreisen, sie peitschen sich selber aus, züchtigen sich selbst, schlagen sich selbst. Weil sie das nicht leisten. Ich muss meinen Leib züchtigen. Dann lesen sie beim Paulus in der Bibel, ich muss meinen Leib züchtigen. Nein, ich muss mich von Gott erziehen lassen und nicht meinen Leib züchtigen. Vor allem ganz besonders Melancholiker. Diese Melancholiker, die projizieren dann diesen ganzen Not, was sie so haben, in sich hinein, werden schwermütig, depressiv. Und dann versuchen sie, in eine große Landschaft, das ist irgendwie eine Weite, die Sinkdinge zu führen. Albrecht Dürer war auch so einer. Ja, in weite Räume. Lukas Cranach und Van Gogh in eine Weite. Martin Luther war auch so einer. Weißt du, ich suche die Gnade Gottes, sonst trifft mich der Blitz schon wieder. Ja. Melancholie ist, man nannte im Mittelalter das Mönchskrankheit oder Klosterkrankheit. Ja. Die sind mit sich selbst nicht zufrieden. Ich suche die Gnade Gottes, ich suche einen gnädigen Gott. Wie hat er gesucht? Wie ein Wahnsinniger. Ganz besonders die Protestanten, die leiden unter diesem Syndrom, wie das auch immer heißt. Luther war sehr stark damit angesteckt, von der Schwermut. Ständig hat er mit dem Teufel gerungen, hat ein Fass genommen, gegen die Wand geschmissen. Ja, das sagt uns alles die Überlieferung. Warum? Weil er mit dem Fleisch gekämpft hat und nicht im Geist. Ich will nur die Wahrheit sagen. Er suchte verzweifelt den gnädigen Gott. Und Gott sucht nicht perfekte Menschen. Hör mir gut zu. Du brauchst Ruheplätze. Gott sucht hingegebene Menschen. Er sucht Menschen, die glauben, die ihm gehorchen, die den Willen Gottes tun, die sich Zeit nehmen für Gott. Gott sucht Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, die von ihm abhängig sind. Dieser Stendhal hat den Leuten dann geraten mit diesem Michelangelo-Syndrom oder weil er das auch immer nannte, verlass sofort Florenz. Die müssen sofort aus Florenz raus, damit sie sich nicht von diesen Bildern dann sich ergötzen. Dann hat er auf denen weitergeraten. Kalte Umschläge, Kopf wieder abkühlen, ja, und den ganzen Quatsch abzuschwören. Das war Roskur. Ja, ich habe eine Schwester in Heilbronn gehabt, die ist mit dem Leben nicht zurechtgekommen, die war auch so ähnlich, verstehst du, die hat gesponnen die ganze Zeit, was muss ich tun, dass ich fertig werde, aber habe ich gesagt, lass die Badewanne voll mit dem kalten Wasser und dann tauch den Kopf dreimal rein. Verrückt. Aber die hat das ein paar Mal gemacht und er sagt, soll das funktionieren? Ja, dein Kopf muss gereinigt und gewaschen werden und so weiter. Manche brauchen eine radikale Rosskur, Schocktherapie. Pastor, du betest mit mir nicht, du salzt mich nicht mit Öl und du sagst, ich soll meinen Kopf in die Badewanne stecken und abkühlen. Das hat schon der Ständer gemacht. Ein vernünftiger Seelsorger weiß, wenn er in so einem Fall mal hat und so weiter, was er zu tun hat, dann nützt das Beten nicht, das Predigen nicht, das Salben nicht, dann ist alles nichts. Und ich kenne Leute, die hier massenweise in Berlin herumlaufen. Bei denen nützt alles nichts. Die haben einen stolzen Ich vergottet, nur ich. Die suchen nur Anerkennung. Dann nützen auch keine Bibelsprüche, kein Mitleid mehr und gar nichts. Für diese Dummheit gibt es nur ein Medikament, eine härtere Strafe. Kaltes Wasser und einfach, dass sie abkühlen. Paulus hat in 1. Timotheus etwas Verrücktes gemacht. Du wirst vielleicht nicht verstehen, warum Paulus das gemacht hat. Manche regen sich da auf, weil sie die Bibel nicht verstehen. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 20. Da sagt er, ich habe die dem Satan übergeben. Hör mal zu. Manchmal muss man die Leute dem Teufel übergeben. Die laufen lassen. Sie gar nicht, keine großen Gedanken machen. Warum? Da heißt es hier in diesem 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 20. Schon manche haben die Stimme ihres Gewissens missachtet und haben ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Darunter ist der Hymenäus und der Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie durch diese Strafe lernen, Gott nicht mehr zu lästern. Gott hat uns wunderbar gemacht und viele Menschen kapieren das, begreifen das nicht. In 1. Korinther 5, Vers 5 erklärt er das noch ein bisschen besser. Und er hat diese Menschen Satan übergeben zum Verderben ihres Fleisches, damit ihr Geist und ihre Seele an dem Tag des Herrn gerettet wird. Manche muss man dem Teufel übergeben. Und was ist das alles? Er hat die Menschen in Satans Macht gestellt. Er sagt, Satan, nimm diese Leute, bearbeite durch. Der Heilige Geist kann es nicht, die Menschen hören nicht auf den Heiligen Geist, die hören nicht auf die Predigt, die hören auf gar nichts. Die hören nicht einmal auf ihr Gewissen. Satan, mach du das. Und sie haben, ja, dem Teufel diese übergeben und weißt, was passiert ist? Die kamen ins Krankenhaus dann oder ins Gefängnis oder sind arm geworden. Weißt du, Satan übergeben heißt, den Folterknechten überlassen. Die Folterknechten. Und die schrauben dann die Schraubzwinge. Wenn der Mensch die göttlichen Autoritäten nicht akzeptiert, muss er dann die teuflischen Autoritäten respektieren. Das den Onkel Doktor, den Psychiater, was auch immer ist, die müssen diese Herrschaften dann akzeptieren, die Folterknechte. Und die werden schon mit ihm fertig. Hui, 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 hui. Die sagen, die stecken in eine Zwangsjacke. Das ist Satan übergeben. Manche Leute verstehen das nicht. Die holen dann die Leute runter. Da werden Spritzen eingepumpt, verstehst du? Und sie werden lahmgelegt, ins Bett gelegt, mit Drogen, was auch immer ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Michelangelo-Syndrom fertig zu werden. Alle anderen, ja, mit und vielen anderen Symptomen auch. Man wird nicht fertig, weil die Leute sich was einbilden. Wir. Ich. Entweder der Mensch demütigt sich vor Gott, oder Gott lässt die Menschen demütigen von anderen Menschen. Ja, und es passiert so oft. Du, da kannst du fast Gift drauf nehmen. Und es kann ich was schriftlich geben. Wenn einer ja auf Gott nicht hört, dann lässt Gott, dass jemand anders denen dann was vorpredigt. Und die bessere Lösung ist für mich, komm runter, höre auf, lass dir sagen, lass dich korrigieren, Kurskorrekturen vornehmen, lass dich ermahnen. Bruder Matthäus, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und plötzlich war es mir klar, ich muss Schluss machen, ich muss kürzer treten, lass dich zurückweisen. Das geht viel schneller und viel einfacher, viel schmerzloser. Respektiere die Anweisung der Diener Gottes und die Anweisung des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist dich lehrt. Er führt uns individuell durch deine Träume, was auch immer ist. Gott zeigt uns, du rennst und rennst und rennst und hast keine Ruhe. Komm zur Ruhe. Wenn nicht, dann muss Gott eine andere Möglichkeit finden. Und da findet eine andere Möglichkeit. Glaub mir das. Und du musst dann die Anweisung dieser Leute respektieren. Sie bleiben hier. Sie kommen nicht raus. Die Folterer, das sind die Ärzte, die Psychiater, die Gerichtsvollzieher, wie auch immer, wie sie sein mögen. Und aus der Folterkammer kommst du nicht schneller raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. So steht es in der Bibel. So hat Jesus erzählt von dem, der nicht vergeben wollte. Verstehst du? Und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Es gibt viele Facetten vom Michelangelo-Syndrom. Aber das ist die typische Krankheit der Protestanten und vieler Evangelikalen. Sie werden vor Gott und Menschen ja, sie wollen perfekt dastehen, aber das können sie nicht. Ohne dich können wir nichts tun. Wir haben gesungen, ich brauche dich, oh, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich in jeder Situation haben. Ich bin ein Schwächling. Ich kann das nicht. Aber die meisten sehen das nicht ein. Sie wollen sich selbst entfalten. Ich kann doch. Die Hälfte meiner Gebete kann ich selbst erhören. Das sind diese Selbstmitleute. Und so einer war in der Bibel, der Kain. Der Kain bringt dem Herrgott ein Opfer. Und der Herr sagt ihm, Kain, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Und dann sieht er, wie sein Bruder Abel opfert. Und sein Opfer geht schnurstracks in den Himmel. Und sein Rauch, ja, nieder der Atmosphäre, so dass es einfach, dass sein Rauch nicht in den Himmel aufsteigt. Und er wird ärgerlich, hat den Eindruck, sein Opfer war nicht gut genug. Und er wurde zum Mörder. Und was wurde der Kain? Was war die Summe, summarum aus dem Leben Kains? Kunst, Musik, Technik, Städte bauen, alles zeigen, beweisen. Er suchte eine äußere Befriedigung, weil er nicht befriedigt wurde durch das, was Gott an seinem Leben wirkte. Gott hat gesagt, Kain, die Sünde liegt vor der Tür. Du aber herrsche darüber. Geh deinem Problem nicht aus dem Weg. Das ist meine Botschaft heute. Rückzugsorte für deine Seele, such es. Finde Ruhe in Gott. Ruhe in Gott. Ja, Gott will nicht, dass ich etwas beweise. Werde still vor dem Herrn. Durch Stille sein wirst du stark. Einfach stille sein. Warten, bis Gott was tut, bis durch ihn was passiert. Warte, wie diese Indianer dort bei dem weißen Mann. Warte, bis die Seele nachkommt und nicht gleich zu der nächsten Aktion erst noch mehr steigen, noch schneller laufen. Nein, warte auf göttliche Lösungen. Das sind Ruheorte. Und Gott hat für jeden Einzelnen einen Ruheplatz vorbereitet. Ihr ruhet ein wenig, hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern. Nimm dich so an, wie du bist. Hab Freude an dir selbst. Ganz anders als diese Narzissten und so weiter. Na, nimm Freude, Gott hat mich lieb, so wie ich bin. Als Mann, als Frau, als Arbeiter, als Angestellter. Was weiß ich, was ich bin. Nimm deinen Körper an. Und wir wachsen mit unserem Körper, wir werden jung. Der Prediger schreibt, also der Salomo schreibt, als ich geboren wurde, dann bin ich auf alle vier gekrochen. Als ich jung war, bin ich auf zwei Beine gegangen. Und als ich dann älter wurde, bin ich an drei Beine gegangen. Verstehst du? Ja, wir müssen mit diesen Dingen leben. Wir müssen unser Leben annehmen, wie es ist. Nimm deine Fähigkeiten an, deine Geschichte, deine Erkenntnisse, wo du herkommst. Und höre auf mit deiner Selbstablehnung, Selbstverdrängung und Vertuschung und Überspielung. Ich kann, oh, ich arbeite. Alle sollen sehen, dass wie fleißig ich bin. Aber die meisten fleißigen Leute haben einen Komplex. Diesen Michelangelo-Syndrom. Die überschätzen sich selbst und die übernehmen sich selbst. Dann wollen sie einen großen Turm bauen bis zum Himmel. Und was ist? Die verstehen am Schluss sich selbst nicht mehr. Werden depressiv. Man verhält sich so, wie man glaubt. Weißt du, falscher Stolz, diese Wichtigtuerei, falscher Hochmut, falsche Einbildung. Weißt du, du darfst all diese Dinge haben, aber verkehrt nur von mir aus ohne Gott. Diese falsche Arroganz, diese falsche Geistlichkeit. Und so viele bilden sich, wie geistlich sie sind, aber sie sind die ungeistlichsten Menschen auf dieser Welt, in aller Liebe. Die ganze geistliche Kriegsführung, was wir vor allem in charismatischen, pfingstlichen Kreisen haben, die Welt ist voller Leichen. Von diesen elenden Freaks, ausgebrannten Typen, die nehmen sich was vor, wie kämpfen gegen den Teufel. Das sind welche da hier von Berlin nach Kopenhagen gefahren. Damals gab es Rotlichtmilieu. Die haben gesagt, wir werden gegen den Teufel vorgehen, wir werden den Teufel binden und so weiter. Die kamen zurück. Hier in Berlin sind ihre Ehen auseinandergegangen. Der Teufel ist mit ihnen fertig geworden. Ohne einen Auftrag, ohne Gottes Befehl kannst du gar nichts tun. Wir machen das. Ich werde nie vergessen, in Möckmühl, wir haben eine Taufe gehabt und das ist auch ein junger Bursche, der kam vorbei, hat diesen Gottesdienst gesehen und dann krempelt er seine Ärmel hoch und sagt, ich nehme mit dem Teufel auf. Ich habe gesagt, Bub, hör doch auf, du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen, der nimmt mit dir auf. Er ist ein Geist, eine Autorität, ein Erzengel. Und weißt du, was passiert ist? Er ist in der Psychiatrie gelandet. Und die Psychiatrien sind voll von religiösen Spinnern. Entschuldigung. Die sich selbst überschätzt haben. die landen alle im Wahnsinn. Ich bin Gott, ich bin David, ich bin, was weiß ich dann, Reinkarnation von dem und dem. Es fehlt nur noch, dass er sagt, ich bin Elia oder Johannes der Täufer. Wir wollen immer was Großes sein. Philipper Kapitel 3, Vers 12, Vers 13, da heißt es, ich schätze mich nicht so ein. Paulus war nüchtern, der war auch in so ein Spinner. Auch so ein Phantast. Ich bin ein Jude von Juden, ich bin ein Pharisäer von Pharisäern, ich bin, was ich alles bin und was ich alles kann, bis Gott ihn zerbrochen hat, bis Gott ihn auf der Straße von Damaskus begegnet ist. Und da wurde aus Saulus Paulus. Und jetzt sagt er, ich schätze mich nicht so ein, als dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Und das ist, wie wir werden sollten. Die ganze so hochgelobte und geschätzte Selbstdisziplin auch in christlichen Kreisen ist nichts anderes wie eine fromme Selbstvergewaltigung. Paulus war ein Pharisäer von Pharisäern, saß zu den Füßen des Gamaliels. Ja. Und der Stephanus, der ist des Todes schuldig, der lästert Gott und das Gesetz. Leute mit diesem Syndrom, die betreiben Selbstdemontage, Selbstbetrug, anstatt, ja, dass sie umkehren und sagen, Gott, mach du es. Am Schluss verzweifeln sie und Paulus hat einen Zusammenbruch gehabt vor Damaskus. Einen Zusammenbruch. Herr, wer bist du? Was willst du? Was soll ich tun? Geh in die Stadt und warte. 3 Tage ist er blind gewesen. Gott will, dass du wieder natürlich bist, dass du wieder zu dir kommst, dass du dich selbst wieder ganz neu erlebst. Und dann mit Gott, ja, gehst du dann gegen den Strom. Und dann wirst du das, was Gott aus dir wirklich machen wollte, was der Herr aus dem Saul von Tarsus machen wollte, erst nachdem Gott ihn zerbrochen hatte, diesen Dickschädel, diesen Choleriker. Belasse dich mit solchen Menschen nicht, mit diesem Michelangelo-Syndrom. Ausgebrannte Typen sind sie am Schluss. Belasse dich mit diesen Menschen nicht. In der Bibel heißt es, und solche meide. Sonst wirst du auch noch angesteckt. Sonst denkst du, ich muss auch mitlaufen. Du bist eine Schnecke. Verstehst du, aber da ist eine Antilope und der rennt, verstehst du? Und du, oh, mein Herz macht nicht mehr mit. Du musst du werden. Als Schnecke bleib Schnecke, als Antilope werde, bleib eine Antilope. Und solche Menschen meide. Wenn du Jonah zum Beispiel, nur den Jonah, an Bord nimmst, dann wunderst du dich nachher, wo kommen die ganzen Stürme her? Wenn du dich mit solchen Menschen abgibst, du wirst dich nachher wundern, warum geht's mir so schlecht? Warum kommen wir aus dem Sturm, aus den Schwierigkeiten, aus den Katastrophen, aus dem ganzen Hektik nicht raus? Was ist da los? Wisse, mit wem du umgehst. Nimm nicht den Jonah an Bord, der in die falsche Richtung geht. Frag, ja, wovon läufst du weg? Und viele Menschen laufen sich selbst weg, vor sich selbst, vor dem göttlichen Auftrag. Sie wissen ganz genau, ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Aber sie tun so, als wenn sie alles könnten. Ich mache alles, ich bin zu allem fähig. Jonah läuft weg und die Leute haben dann Ärger, Schwierigkeiten. Der Zorn Gottes wird über sie ausgeschüttet dort auf dem Meer. Sie verlieren den Kurs, was weiß ich, es geht rundum drüber. Ja, was sollen wir tun? Schmeiß den Mann über Bord raus. Dann habt ihr Frieden. Und als sie den rausgeschmissen haben, haben sie Ruhe gehabt. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir solche meiden, die uns was vormachen. Verstehst du, wir müssen so werden wie er. Schau doch den Martin Luther an. Ja, verstehst du, der sucht krampfhaft den gnädigen Gott. Aber ich habe den gnädigen Gott gefunden, Jesus Christus. Und dann musst du nicht bis nach Rom pilgern und was weiß ich, wo du sonst noch hinpilgern möchtest. Wer sich mit solchen Menschen einlässt, bringt sich selbst unter einen Bann und einen Fluch, beschwert sein eigenes Leben und belastet sein eigenes Leben. Ich empfehle den Leuten einfach, such den Frieden Gottes. Such einfach den Frieden Gottes. Sag, Jesus, ich liebe dich. Mehr will ich auch nicht. Und mehr will auch der liebe Gott nicht von dir. Jesus, ich liebe dich. Deine Seele braucht einen Rückzugsort, wo deine Seele absolut geborgen ist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Befehle ich alles, was ich bin und kann. So wie Fanny Crosby hier im ersten Lied, was wir gesungen haben, geschrieben hat, sicher in Jesu Armen. Dieses Mädchen wurde mit 8 Jahren blind und bis zu ihrem 80. Geburtstag hat sie das ausgehalten, sie ist blind geblieben. Aber sie hat im Heiland Lieblicher geschrieben, sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Und wir werden nachher in ein paar Minuten das Lied singen, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Lass doch auf Jesus deine Seele ruhen. Maria sitzt zu den Füßen Jesu und lauscht, was er da erzählt. Und die Martha, die wirklich brutzelte, die macht da in der Küche Rummel, die ist so aktiv. Sag doch meiner Schwester, dass sie sich auch ein bisschen mal zupackt. Ja, ich kann vorstellen, die zwei Mädels, was die, wie sie sich in der Küche benommen haben. Halleluja. Gott hilf uns, dass wir einen Ruheort finden zu deinen Füßen. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Lieber Vater im Himmel, erlöse uns von äußeren Umtrieben, von dem ganzen Leistungsdenken, damit wir jemand was beweisen wollen oder müssen. Nein, ich muss niemand was beweisen. Jesus, du hast alles schon für mich getan. Du hast den Preis für mich bezahlt und gib uns deine Ruhe, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Heiligen Geist. Und Herr, zeig uns diese ganzen Rückzugsorte, wo wir Frieden mit dir finden, Herr Jesus. Ja, für meine Seele, wo ich sicher und geborgen bin, wo ich die absolute Sicherheit habe. Ich muss niemand was beweisen. Kind Gottes bin ich und weiter nichts. Und mehr möchte ich auch nicht sein. Ich möchte da nicht etwas Großes werden, denn sie müssen alle sterben. Die Großen wie die Kleinen. Herr Jesus, und wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und wir werden auch nichts wieder hinausbringen. Wir wollen nur dich gewinnen. Und wenn ich dich nur habe, lieber Gott, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Danke, Herr Jesus. Amen.